ARD.
Siebte Klasse wohlgemerkt. Eine Schülerin kam zu mir nach dem Unterricht und fragte mich, warum Menschen auf TikTok den Holocaust leugnen würden. Und da war ich aber komplett baff, weil so eine Frage, die sehr reflektiert ist, wie ich finde, von einer Siebtklässlerin an mich herangetragen worden ist. Und da dachte ich mir so, wow, war ich auch mal ein bisschen überrumpelt, weil wie antwortest du da drauf, wenn da jemand mit 13 vor dir steht, ja?
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Geschichtsunterricht. Für viele Schülerinnen und Schüler ein Fach voller Daten und Fakten, die auswendig gelernt werden müssen. Zumindest bei denjenigen, die sich an den Unterricht erinnern. Doch muss das so sein? Wie kann Geschichte lebendig, spannend und vor allem relevant für die Gegenwart vermittelt werden? Lars Steffen Meyer, bekannt als Herr Meyer macht Geschichte, ist Lehrer für Geschichte und Gesellschaftslehre an einer Gesamtschule im Rheinland. Mit seinem Blog und seinen innovativen Unterrichtsmethoden setzt er sich dafür ein, den Geschichtsunterricht zeitgemäß und schülernah zu gestalten. Lieber Lars, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke, Bob.
Wie schaust du als Geschichtslehrer auf die momentanen Ereignisse gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika?
Ja, ist schwierig. Also es ist salopp gesagt, da eine sterbende Demokratie beim Prozess zuzuschauen. Tagtäglich merken wir Einschränkungen, was das Demokratische angeht. Insbesondere, wenn es jetzt darum geht, auch um den geschichtlichen Bereich, Einschränkung von Geschichte, also Revisionismus, as is best. Ja, ist ein großes Problem, wenn man jetzt auf einmal versucht, Geschichte ja von der Regierung zu steuern.
Ich frage dich das auch deshalb, weil ich habe ja selber auch Geschichte studiert und man benutzt einige Begriffe ja oftmals so etwas lapidar. Oder zumindest wird das von der rechten Seite dann auch gesagt, naja, bei euch ist ja alles Faschismus irgendwie. Ja. Aber wenn schon die bekanntesten Professoren für Faschismus, Timothy Snyder zum Beispiel, nach Kanada auswandern und sagen, das hier ist Faschismus, dann muss man sagen, da muss man sich wirklich Sorgen machen.
Sehe ich ganz genauso. Das hätte ich jetzt auch angesprochen, den Timothy Snyder, die Meldung, dass er und seine Frau nach Kanada gehen. Und er ist nochmal anerkannter Faschismusforscher unter anderem. Und wenn so eine renommierte Person sagt, ich muss das Land verlassen, weil ich hier Ansätze sehe, dass es in so eine faschistische Richtung geht, ich glaube, dann ist es treffend, sich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen und zu gucken, was für Strukturen merken wir denn da schon in den USA.
Eine Rückfrage habe ich noch. Ich meine, es soll ja um Geschichtsunterricht auch in Deutschland gehen, aber dennoch, weil du es gerade gesagt hast, kannst du mal ein Beispiel für Geschichtsrevisionismus, wie du es gerade angedeutet hast, geben? Weil ich glaube, das ist wichtig, um sich vielleicht auch nochmal die Relevanz von geschichtlichem Verständnis hier auch deutlich zu machen.
Ja, Geschichtsrevisionismus ist ja per se erstmal kein neues Phänomen in dem Sinne. Darunter versteht man ja erstmal, dass man gegenwärtige gängige Deutungen, die aufgrund von Forschung entwickelt worden sind, ja nicht wissenschaftlich neu zu schreiben, ja, und damit immer eine Intention verfolgen, eine politische nämlich. Und dieses Phänomen des Geschichtsrevisionismus ist insbesondere während der Corona-Pandemie ja ganz massiv wieder aufgetaucht, oder das heißt wieder aufgetaucht, publik geworden, weil es eben vor allem in den sozialen Medien dann plötzlich darum ging, dass man Opfernarrative annahm, also Vergleiche zwischen, weil wir nicht geimpft sind, fühlen wir uns wie die jüdische Bevölkerung damals in der NS-Zeit. Und diese ja, pietätlosen Vergleiche sind auch eine Form von Geschichtsrevisionismus. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch so wahrgenommen hat in der öffentlichen Diskussion. Ich erinnere mich da an diesen Ungeimpft-Stern und solche Dinge. Und muss man sagen, dass es gibt leider keinen kleinen Bevölkerungsteil, der sich eben solchen Narrativen, solchen Erzählungen bedient und die natürlich dann politisch auch befeuert werden. Wenn man in gewisse Wahlprogramme reinschaut, steht das halt eben auch drin, dass man eine Erinnerungskultur haben möchte, die sich eben an der positiven Geschichte orientiert. Dann habe ich auch eine Intention dahinter, dann möchte ich was damit verfolgen und relativiere damit gleichzeitig auch sowas wie die NS-Zeit beispielsweise.
Ja, ich musste mich tatsächlich an George Orwells 1984 erinnern, der zwar immer wieder rauf und runter zitiert wird, aber ich finde immer auch die gleiche Stelle. Der Winston Smith arbeitet ja, soweit ich mich erinnere, im Ministerium der Wahrheit, wo Geschichte auch umgeschrieben wird. Und ich musste mich deshalb daran erinnern, weil ja in Amerika jetzt 20.000 Dokumente auch einfach entfernt werden. Eine Nachricht, die auf einer Satire-Seite nicht besser platziert werden könnte. Der Bomber von Nagasaki, Enola Gay, wurde sozusagen entfernt, weil das Wort Gay drin vorkommt. Kann man sich eigentlich nicht ausdenken.
Ja, kann man sich überhaupt nicht ausdenken. Finde ich total krass, muss ich sagen. Also da fällt mir auch kein anderes Wort zu ein. Und immer dann, wenn ich versuche, Sprache zu normieren, ja, dann haben wir tatsächlich diese Strukturen, über die wir am Anfang gesprochen haben, weil ich dann ja auch ein Denken vorgebe. Und da sind wir irgendwie wieder bei Orwell letztendlich. Also ich finde den Vergleich, der ja auch oft herangezogen wird, aber leider ist er irgendwie dann doch ziemlich treffend. Ja.
Wie ist das denn? Thematisierst du solche aktuellen Entwicklungen im Geschichtsunterricht auch so konkret, wie wir das hier machen? Also ziehst du solche Parallelen, weil es ist ja nicht immer ganz leicht, aber gehst du da mit den Schülerinnen und Schülern in den Diskurs?
Ja, durchaus. Also klar, es hängt so ein bisschen von der Altersstufe ab und so natürlich. Aber wenn ich den Eindruck habe, dass gewisse Thematiken, wie jetzt zum Beispiel was in den USA passiert, aber eben auch vor allem während der Corona-Pandemie, wo so Demokratie in Frage gestellt wird, was auch immer auch mit Geschichte zu tun hat, greife ich das in jedem Fall im Geschichtsunterricht auf. Zumal, und das ist ja auch ein Merkmal irgendwie von gutem Geschichtsunterricht, auch Unterricht generell, die SchülerInnen haben ja Fragen. So, und die werden dann auch, sei es im Unterrichtsgespräch oder halt im persönlichen Gespräch, durchaus an einen herangetragen. Und dann finde ich es total wichtig und hochrelevant, das eben im Unterricht aufzugreifen und da auch für Aufklärung zu sorgen, weil die natürlich über Social Media und sonstige Aspekte auch viel mit Halbwahrheiten und oder halt eben auch revisionistischen Geschichtserzählungen in Berührung kommen. Und es für sie dann eine Herausforderung ist, das einzuordnen tatsächlich.
Kannst du dich an konkrete Fragen erinnern oder an Themen, die sozusagen von den Schülerinnen und Schülern so in der letzten Zeit an dich herangetragen sind?
Tatsächlich, das Beispiel, was ich dann immer gerne erzähle, ist, das ist siebte Klasse wohlgemerkt. Eine Schülerin kam zu mir nach dem Unterricht und fragte mich, es hat auch gar nichts mit dem Thema zu tun, fragte mich, warum Menschen auf TikTok den Holocaust leugnen würden. Und da war ich aber komplett baff, weil so eine Frage, die sehr reflektiert ist, wie ich finde, von einer Siebtklässlerin an mich herangetragen worden ist. Und da dachte ich mir so, wow, war ich auch mal ein bisschen überrumpelt, weil wie antwortest du da drauf, wenn da jemand mit 13 vor dir steht, ja? Und ich habe erstmal zurückgefragt, ne, wie kommst du damit in Berührung? Wie kommst du? Ja, ich interessiere mich für Geschichte und dann bin ich irgendwie in so einer Bubble. Ja, und dann wird mir das angezeigt auf TikTok. Da habe ich dann zum Anlass genommen, das in der nächsten Stunde mich nochmal drauf vorzubereiten und das haben wir dann thematisiert, was denn die Idee dahinter ist, warum man denn etwas behauptet, was leider Gottes sowas von belegt ist, was da vielleicht irgendwelche Ziele von sein könnten und ähnliches. Und da sind auch SchülerInnen in der siebten Klasse sehr, sehr empfänglich für und kann man gut drüber sprechen.
Ja, auf der einen Seite ein großer Vertrauensbeweis, auf der anderen Seite zeigt das etwas, was mir immer wieder auffällt, dass eben man als Lehrkraft sich auch gewahr werden muss, diesen Parallelwelten, in denen die Schülerinnen und Schüler dann ja auch sind. Denn hätte die Schülerin dieses Vertrauensverhältnis zu dir nicht, hätte sie die Frage womöglich nicht gestellt und hätte auch keinen anderen Kontext, ne?
Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist, glaube ich, auch ein Merkmal von Unterricht generell, eben diese Beziehungsebene, die wir da irgendwie auf der einen Seite brauchen. Auf der anderen Seite halt eben auch durchaus Kenntnis von solchen Medien, ja, wo wir dann wieder großes Fass aufmachen Richtung Lehrkräftebildung und Weiterbildung und solche Aspekte. Ich finde es schon wichtig, dass wir uns zumindest rudimentär damit auseinandersetzen, was es eben für Parallelwelten gibt, im digitalen Raum vor allem, auf denen die SchülerInnen alle unterwegs sind.
Was war denn für dich der Grund, warum du selber in dieses Digitale reingekommen bist und ja auch die Wissensvermittlung sozusagen außerhalb des Klassenzimmers unternommen hast?
Weil ich da einfach eine Notwendigkeit drin sehe für mich, weil es etwas damit zu tun hat, wie wir zusammen als Gesellschaft funktionieren. Es ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren, insbesondere die jüngeren Menschen. Und ich finde es dann ganz, ganz relevant, da auch stattzufinden und da auch Einblick zu haben und mich da auch zu äußern tatsächlich.
Gibt es da eine Wechselwirkung in deinen Unterricht hinein? Also sei es das, was aufgenommen wird von den SchülerInnen, die was gesehen haben oder von Dingen, die du vielleicht vorher nicht wusstest, die du aufnimmst, weil du sie aufbereitest und dann im Unterricht auch anders darstellen kannst?
Ich glaube schon, dass ich schon einen anderen Zugang dazu habe, das glaube ich schon. Also dadurch, dass ich da zumindest bei Instagram, TikTok eher auf der Notwendigkeit heraus unterwegs bin, sehe ich natürlich gewisse Trends, gewisse Erzählungen, gewisse Meldungen, die auftauchen und die kann ich dann vielleicht nochmal anders rezipieren und dann im Unterricht auch dementsprechend aufbereiten.
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja, ganz klar, was ich gerne mache, ist eben die Dekonstruktion, also das Auseinandernehmen, die Analyse von Posts auf Instagram oder ähnlichem. Beispielsweise, jetzt mal nicht so ein ganz kritisches Beispiel, weil gab es mal von einem großen Medienhaus, was eigentlich einen guten Leumund hat, ein Reel zum 3. Oktober.
Tag der Deutschen Einheit.
Genau, da sind wir. Und das war alles gut gemeint, da wollten sie halt eben salopp in diesem TikTok-Stil eben schnell rüberbringen, wie es dazu kam. Und diese Erzählung, die da getroffen wurde, ist total schief. Das ist natürlich irgendwie der Kürze der Zeit, die man da zur Verfügung hat. Eine Minute, haben sie gesagt. Ne? Alles, was du wissen musst in einer Minute, so nach dem Motto. Und das ist total schief gegangen. Da sind also tatsächlich nicht nur schiefe Aussagen, sondern auch falsche Aussagen tatsächlich drin. Und das fand ich total krass. ich bin da zufällig drauf gestoßen tatsächlich. Und das passte thematisch gerade gut in meine 10. Klasse, die ich damals da unterrichtet habe, weil wir gerade eben genau das Thema hatten. Und das habe ich zum Anlass genommen, dieses Video mal oder dieses Reel im Unterricht zu thematisieren. Und erstmal habe ich den SchülerInnen das ganz, ganz ohne Ansage gezeigt, guck da mal drauf und so. Ein, zwei kam dann schon irgendwie klar, ich bring's ja mit, das ist dann immer ein bisschen, da ist ja irgendwo ein Haken. Ja. Man, nee, da ist irgendwie ein, zwei Sachen, die finden wir ein bisschen komisch zumindest. Das fiel auf. Mhm. Also ich konnte es noch nicht genau verbalisieren, was da jetzt komisch ist. Und dann sind wir die Analyse gegangen, dass wir uns mal angeschaut haben, was wird denn da erzählt. Und das haben wir abgeglichen mit dem Faktenwissen von den SchülerInnen, was sie hatten. Und sind dann zum Ergebnis gekommen, dass da eben einige Aspekte eben nicht ganz richtig sind. Mhm. Und die ganze Stunde stand unter der Fragestellung, inwiefern eignen sich solche Reels eben, um Geschichte zu lernen. Mhm. Also eine ganz wichtige Frage und sollte auch nicht darauf abzielen, zu sagen, das ist alles böse, ist es ja nicht. Ja. Ich finde das eine total legitime Art und Weise und bin froh, dass es das alles gibt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir aber eben kritisch hinsehen. Und das war ganz spannend. Wir haben hinter so eine Meinungslinie gemacht, ne, und die waren wirklich sehr unterschiedlich positioniert. Von, ja, finden wir jetzt irgendwie ganz, ganz schwierig. Gerade so TikTok finden wir ganz schwierig. Es gibt viele SchülerInnen, die sagen, TikTok ist... Ich bin da zwar, aber ich weiß auch, dass da ganz viel komische Sachen sind. Mhm. Bis hin zu, nee, wir gucken das ja alles kritisch an und kann das ja einordnen, deswegen ist das alles vollkommen okay. Also die ganze Bandbreite war irgendwie da und das fand ich hochspannend.
Also ich finde das unter so verschiedenen Perspektiven so spannend, dass du das erzählst. Einmal unter der Perspektive, dass ich immer nachvollziehen kann, wenn vor allen Dingen politisch ein Fach Medienbildung gefordert wird, weil dann gesagt wird, also wir müssen hier das kritische Denken in Bezug auf Medien lernen und ich dann immer denke, ja, aber kritisches Denken in Bezug auf welche Medien, in welchem Kontext? Ja, wir wissen ja auch, Lernen funktioniert kontextspezifisch oder domänenspezifisch, wie es da heißt. Und das zeigt eben, das ist gleichzeitig Geschichtsunterricht und es ist Medienbildung. Ja, und das... Also das könnte man ja genauso gut mit Klimawandel und Physik machen oder mit, ich weiß nicht, mit Chemie oder mit Mathematik oder wie auch immer, ja. Und das Zweite ist so, oftmals, wenn man so über moderne Didaktik spricht, egal welches Fach es betrifft, wird Modernität aus meiner Sicht falsch verstanden mit, also wir müssen das jetzt auf iPads machen, aber man könnte ja auch völlig althergebrachten Unterricht auf iPads machen, während das seine Modernität nimmt, indem es sozusagen die Vergangenheit kontextuiert in eine Gegenwart, die die Schülerinnen und Schüler eben ja fast täglich sehen. Ne?
Ja, bin ich komplett bei dir. Also den ersten Punkt, den du angesprochen hast, finde ich ganz wichtig und den möchte ich unbedingt herausheben, dass Geschichte erstmal per se ein Medienfach ist. Immer schon gewesen. Hm. Ja, also deswegen sind wir da auch prädestiniert, eben mit Medienkompetenz dann in all ihrer Ausgestaltung umzugehen. Hm. Weil wir das Handwerkszeug eh haben. Historische Methode, Analyse von Quellen und so weiter. Beurteilung von Quellen. Und deswegen ist Geschichte sicherlich einfach, wo das stattfinden kann. Aber das möchte ich auch unterstreichen. Ich finde es gut, dass wir kein Medienkundefach haben. Es wird zwar immer gefordert, das ist aber so eine schnelle Forderung, die man eben sagt, wenn wir irgendwas schiefgegangen ist, die mal eben ins Horn gestoßen wird. Wir brauchen ein Medienfach. Ich denke, nein, das ist Querschnittsaufgabe, eben ist es kontextgebunden und man muss auch ein Verständnis dafür bekommen, aus meiner Sicht, dass eben, was du sagst, zeitgemäßer Unterricht, moderner Unterricht, digitaler Unterricht nicht passiert, wenn ich irgendwie das Tafelbild auf mein iPad abschreibe. Ja.
Ich musste gerade an das Empfehlungsschreiben der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission denken, wo gesagt wird, dass, ich glaube, die beziehen sich vor allen Dingen auf die naturwissenschaftlichen Fächer, aber auch die Mathematik, dass sie sagen, Schule müsste einen stärkeren Anwendungsbezug haben. In der Mathematik sagen die, naja, Schülerinnen und Schüler können nicht den Dreisatz nicht, sie können ihn, aber nur, wenn er sozusagen auf eine Art und Weise dargeboten wird, wie sie dann eben abgeprüft wird. Und das, was du sagst, hat ja dann auch diesen wichtigen Aspekt der Relevanz. Also ich merke, ich kann jetzt nicht einfach irgendeine Quelle analysieren, die 80 Jahre her ist und von der ich hoffentlich nicht denke, aber es passiert eben, dass sie mich nicht mehr zu interessieren hat, sondern ich kann tatsächlich damit etwas tun, was ja für die Orientierung wichtig ist, nämlich die Welt besser verstehen. Und zwar die Welt, wie sie mir zum Beispiel über mein Smartphone präsentiert wird.
Ja, vollkommen richtig.
Modernität hat, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, eben nicht nur mit Geräten oder Methoden zu tun, sondern auch mit dem Blickwinkel auf die Geschichte. In einer Folge von Das Wissen vom 26.08.2022 geht es um die Kolonialgeschichte im Schulunterricht und die Perspektive darauf. Hören wir da mal rein.
Kamerun, Togo, Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika. Von 1884 bis 1918 hatte Deutschland gleich mehrere Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent. Der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts kostete rund 10.000 Nama und 40.000 bis 60.000 Herero im heutigen Namibia ihr Leben und wurde von Deutschen verübt. An 3 Tagen im Jahr erinnern die Herero an diesen Genozid. In Deutschland findet das Thema Kolonialgeschichte jedoch kaum statt. An den Schulen steht Kolonialismus zwar auf dem Lehrplan, doch meist wird er unter der Überschrift Imperialismus behandelt. Da geht es dann zum Beispiel um die Aufteilung Afrikas unter den Kolonialmächten. Wie viel Raum die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit erhält und aus welcher Perspektive sie betrachtet wird, hängt von Lehrer oder Lehrerin ab.
Also wir hatten es eigentlich gar nicht als Thema drin und ich hatte es auch nicht als Thema vorgesehen. Ich habe eine interessante Prüfungslehrprobe gesehen und habe die dann bei meinen auch durchgeführt.
Eher Zufall, dass Sabine Thoma Haß das Kapitel Kolonialismus in ihrem Geschichtsleistungskurs am Friedrich-List-Gymnasium in Reutlingen aufgegriffen hat.
Der alte Bildungsplan in der Oberstufe ist für Weimar oder Kaiserzeit ist das ja dann relativ offen formuliert. Und da kann man es machen oder eben auch nicht. Also ein Bausteinchen könnte dann der Kolonialismus sein, aber man muss es nicht machen.
Eine Doppelstunde hatte die Geschichtslehrerin dafür vorgesehen. Aber die 11 Schülerinnen und Schüler im Leistungskurs wollten mehr.
Was mich jetzt persönlich etwas überrascht hat, war einfach diese heutige Wichtigkeit noch irgendwie. Weil wir haben uns noch damit befasst, wie Afrika, wie sie einfach noch immer diese Schuldfrage halt eben noch von Wichtigkeit halt eben war. Und wie sich Deutschland dann halt eben auch versucht hat, irgendwie rauszureden und es heute noch tief so verankert war. Weil ich meine, es geht ja auch nicht so weg. Und vor allem diese Verletzungen und in Namibia haben die Erinnerungen noch immer, es liegt auf jeden Fall noch tief in der Familie und einfach auch im ganzen Land. Aber in Deutschland scheint es gar keine Rolle mehr gespielt zu haben.
Sabine Thoma Haß lässt sich auf das Interesse ein, hängt noch eine Doppelstunde dran und bittet ihren Kurs, sich in 2 Gruppen aufzuteilen. Sie will über den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia sprechen.
Das ist ja jetzt noch ein Aspekt, den haben wir bis jetzt noch gar nicht besprochen, nämlich der des Blickwinkels. In dem Fall ein sehr weißer oder man könnte vielleicht etwas fachspezifischer sagen, eurozentristischer. Ist das etwas, was du auch versuchst mit einzubeziehen? Das ist ja gar nicht so einfach, diese Multiperspektivität und dann auch noch in, ich sag jetzt mal, didaktisch reduzierter Form mit Schülerinnen und Schülern zu thematisieren.
Ja, finde ich wahnsinnig schwierig, da vor allem die Perspektive der Opfer bzw. der betroffenen Menschen irgendwie einnehmen zu können, weil wir da einfach auch eine schwere Quellenlage haben. Das ist einfach dann, das liegt einfach schon in der Natur der Sache, dass wir da einen schwierigen Zugang zu haben. Das ist absolut richtig. Bei dem Beispiel Kolonialismus ist es halt aber so, da bin ich sehr dankbar, dass es in NRW im Lehrplan ganz gut abgedeckt ist, dass es halt auch spiralkurrikular sowohl in Sek 1 als auch in Sek 2 Thema ist.
Kannst du das ganz kurz erklären, was spiralkurrikular
ist? Alles wiederholt sich quasi. Wir bauen grundlegend in der Sek 1 darauf auf und in der Sek 2 wird das dann nochmal vertiefend aufgegriffen, sodass wir, das ist die Hoffnung davon, auf Kompetenzen, die man in der Sek 1 erworben hat, halt auch dann aufbauen kann. Ja, und das so ist der, sind die beiden Lehrpläne Sek 1, Sek 2 generell angelegt im Fach Geschichte, dass wir quasi so Schleifen ziehen können und dadurch einen Kompetenzzuwachs uns erhoffen. Ja, genau. Ja, da bin ich sehr dankbar drum, dass wir da den Raum für haben. Aber es ist einfach so, wir haben da einen sehr eurozentristischen Blick drauf. Was man machen kann, finde ich sehr wichtig, da sind wir nämlich wieder beim Aktualitätsbezug, zu schauen, wie funktionieren die momentanen Diskurse und da vielleicht eventuelle Perspektiven auch aufzudecken nochmal. Also wenn ich daran denke, wieder Errichtung dieses Berliner Schlosses und wie gehen wir mit Raubkunst um aus der Kolonialzeit oder die Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama lange Zeit in der Diskurs war. Und diese Diskurse kann ich ja im Geschichtsunterricht aufgreifen und sagen, was haben wir denn hier für Perspektiven? Und da haben wir ja auch dann Menschen, die Betroffene, beziehungsweise Nachfahren von den Betroffenen sind, die sich äußern. Und dann dann kann man über diesen Umweg aus meiner Sicht eine Perspektive mit reinnehmen, ja, die dann eben dieses Multiperspektivische, also aus verschiedenen Perspektiven, das beleuchten kann. Ja, ansonsten halte ich das auch für eine riesige Herausforderung.
Ich halte Geschichte generell auch als Fach für eine riesige Herausforderung. Ich sag dir jetzt mal eine Fundamentalkritik, die ich gerade auch mit anderen Geschichtslehrern aus Baden-Württemberg immer mal wieder bespreche, weil mich deine Perspektive dazu interessiert. Es ist in Baden-Württemberg zumindest so, und ich glaube, das ist, nehme ich mal an, auch Stand der Forschung, man geht weg von der Geschichte großer Männer, die Entscheidungen treffen, hin zu, nennt sich dann, Mentalitäts- oder Ideengeschichte. Und das heißt also, man betrachtet Geschichte nicht aus der Perspektive, was hat Napoleon gemacht, sondern wie waren die Umstände in Frankreich und so weiter. Und dann wird eben auch noch versucht, das europäisch vergleichend zu machen. Also man schaut nicht, wie war die 48er-Revolution, als wenn das ein deutsches Phänomen wäre, sondern wie sah es eigentlich in Frankreich und in Polen aus. Wenn ich mir das Geschichtsbuch der 8. Klasse angucke, dann kann ich sagen, wirklich, diese Idee und der Ansatz ist super und da hätte ich toll für ein Pro-Seminar für lernen können. Nur, wenn ich dann in der 8. Klasse bin, dann merke ich, dass ich plötzlich weg vom Buch selber in die Konkretisierung gehen soll, weil das nämlich kein Kind versteht in dem Alter. Weil Mentalitäts- oder Ideengeschichte einen Abstraktionsgrad hat, der das dann auch nicht in diesem Sinne des Spiralcurriculums nochmal neu aufnehmen lässt, sondern eigentlich braucht man erstmal Konstruktion, von mir aus auch die Geschichte von großen Männern, um dann erst später zu sagen, so Leute, wisst ihr noch, was ihr gelernt habt, ihr könnt euch daran erinnern und Napoleon, der ist doch immer so lustig gestanden und ihr habt ein Bild und jetzt können wir es gemeinsam dekonstruieren. Weil so wie es gerade ist, habe ich das Gefühl, es geht weit weg von den Schülerinnen und Schülern. Was meinst du dazu?
Ist sehr viel Wahres dran. Also das, was wir hier auch jetzt diskutiert haben, ist hochgradig komplex. Und gerade in der Sekundarstufe 1, bleiben wir da mal, ich bin an einer Gesamtschule tätig, erlebe ich auch so, dass das zum Teil viel zu komplex ist und wir uns damit Steine in den Weg legen, nämlich dass SchülerInnen gewisse Konzepte aber gar nicht verstehen können aufgrund ihrer aufgrund ihres Bildungshintergrunds, aber eben auch ihrer Entwicklungspsychologie ganz einfach. Das muss man auch ganz klar anerkennen. Das ist alles gut gemeint und ich bin da schon ein Stück weit bei dir, ohne das jetzt glorifizieren zu wollen, dass Geschichte großer Männer und dass das irgendwie...
Nee, das soll ich nicht glorifizieren, das ist klar.
Nichtsdestotrotz ist das ein guter Ansatz, ein guter Hebel. Wenn ich mir beispielsweise die Rolle Bismarcks mal im Kolonialismus anschaue, das kann ich auch mit kleineren machen und dann einfach mal gucken kann, okay, es gibt jetzt die und die Deutung von diesem Mann, ja, irgendwie Dämon oder ist das der große Einheitskanzler, so jetzt mal das Spannungsfeld, was so klassischerweise irgendwie aufgemacht wird, also Held oder Dämon und da kann man sich ja irgendwo bewegen und das sind wieder griffige Kategorien, mit denen SchülerInnen auch arbeiten können, auch wenn man nur Quellenhäppchen hat, die sie aber eben auch dann verstehen können. Das finde ich schon wichtig. Weil wir können eben nicht an den SchülerInnen vorbei unterrichten, wenn wir dir jetzt irgendwelche Quellen um die Ohren hauen und Konzepte um die Ohren hauen, die sie einfach gar nicht verstehen können. Ja, also das finde ich schon wichtig, auf dem Zettel zu haben. Trotzdem halte ich es für hochrelevant, sich mit den vielleicht ein bisschen auf der theoretischen Ebene mit diesen Aspekten Mentalitätsgeschichte, Kategorien und Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen als Lehrkraft. Das muss ich schon definitiv reflektieren, um es im Unterricht dann didaktisiert und portioniert einfließen lassen zu können.
Dann gebe ich dir jetzt direkt noch einen Hot-Take. Also um das auch nochmal darzustellen, ich wäre ja auch weit weg von dieser Glorifizierung dieser Geschichte, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Dekonstruktion, und das heißt immer, also man muss es von allen Seiten betrachten, so früh gefordert wird, dass ich so denke, okay, aber wo noch nichts ist, kann ich es auch noch nicht von verschiedenen Seiten betrachten. Ich muss erstmal gucken, was ist, um dann zu sagen, dieses was ist, ist übrigens eine ganz bestimmte Perspektive. Der zweite Punkt, den ich oft aufnehme, um zu verdeutlichen, was mein Problem an der Stofffülle ist, ist, bleiben wir mal bei der 8. Klasse. Ich weiß nicht, ob es in NRW genauso ist. In Baden-Württemberg nimmt man die Französische Revolution nochmal auf und soll es dann rein zeitlich mit 2 Stunden in der Woche bis zum Ende der Weimarer Republik schaffen. Und gleichzeitig sind dann, ne, weil wir ja so modern sind und kompetenzorientiert, kommen dann so Sachen wie Statistikanalyse und Historikertexte beurteilen und solche Dinge. Und ich habe manchmal das Gefühl, man wird als Lehrkraft zum Bullshitter gemacht. Und zwar aus folgender Perspektive. Wenn die Industrialisierung drankommt, soll ich also Statistikanalyse machen. Statistikanalyse heißt, es gibt bestimmte Punkte, die dann gemacht werden müssen. Ich muss es in 2 Stunden machen, weil wenn ich es in 6 Stunden machen würde, dann würde ich es halt leider Gottes nicht mehr bis zum Ende der Weimarer Republik schaffen. Und wenn ich dann aber gefragt werde, und können deine Schülerinnen und Schüler Statistikanalyse machen, dann erzähle ich Bullshit, nämlich ja, haben wir gemacht, als wenn sie es könnten. Ich habe aber das Gefühl, dass man nichts richtig machen kann und quasi so eine Breite versucht abzudecken, die letztlich dazu führt, dass es nicht nachhaltig ist. Wie sind da deine Erfahrungen?
Sehr ähnlich. Und ich finde, wir sind da als Lehrkräfte in einem Spannungsverhältnis zwischen auf der einen Seite, wir haben diese Stofffülle und wir haben irgendwie ein chronologisches Vorgehen, Auf der anderen Seite machen wir aber ganz viel Querschnitt und Kompetenzschulungen. Mhm. Und das sind irgendwie so Sachen, die nicht so hundertprozentig zusammenpassen. Das sehe ich auch so. Mhm. Weil wir irgendwie noch so tradierte Lehrpläne haben, die zwar immer mal wieder aktualisiert werden, aber ein echter großer Wurf kommt dann irgendwie nicht so ganz durch. Ja, weil wir sind immer noch in dieser Chronologie verhaftet. Und auf der anderen Seite, und das beißt sich dann nämlich aus meiner Perspektive so ein bisschen, soll genau das alles passieren. Ich soll nämlich Kompetenzen fördern bei den SchülerInnen. Und dann gehören eben ganz viel Methodik dazu. Dann sollen die noch beurteilen, dann sollen die im Handlungskompetenzbereich noch unterwegs sein, Wert und Sachurteil differenzieren können und. Und ich glaube auch, das ist auch meine Erfahrung, dass man so nicht gut arbeiten kann, weil wir werden getrieben, wir müssen dadurch rasen. Mhm. Ja? Und jetzt bin ich mal ein bisschen überspitzt und möchte einfach nur mal die Frage in den Raum stellen, wie relevant Thema XY ist, ob die SchülerInnen das wirklich sachlich durchdrungen haben oder ist es nicht relevanter, dass sie in der Lage sind, sich Thema XY irgendwie zu erschließen und ich mir dann bei einem Beispiel mich länger aufhalten kann, um da eben ein vertiefendes Verständnis auf der Sachebene auf einer Seite zu erreichen, auf der anderen Seite aber eben auch auf der Kompetenzebene. Weil ich bin auch der absoluten Meinung, eine Statistikanalyse, auch wenn sie abgespeckt im Schulbuch ist, kann ich nicht in 2 Stunden mal eben abfrühstücken und sagen, haben wir gemacht. Aber das bleibt natürlich dann irgendwie nicht hängen. Und deswegen würde ich mir tatsächlich den Mut wünschen, dass man sagt, okay, ihr Lehrkräfte könnt viel mehr Schwerpunkte setzen. Ihr habt hier das Curriculum. Klar, wir haben die und die Voraussetzungen oder die Erwartungen, das soll irgendwie schon mal vorkommen, epochal vielleicht gedacht. Mhm. Aber es ist vielleicht nicht leistbar mit der, können wir auch mal über die Stundenzahl vielleicht mal diskutieren, das so durchzurattern, wie es gerade der Fall ist.
Ja, und irgendwie scheint es ja auch dann nicht zu fruchten. Also ich habe letztens die Statistik gelesen, dass 40% der jungen Leute zwischen 19 und 25 nicht wissen, was der Holocaust war. Da wird es mir ganz anders, ehrlich gesagt.
Mir auch. Und ich frage mich, wie das zustande kommt tatsächlich. Ich bin da auch schockiert gewesen und ich kann mir das auch nicht erklären. Mhm. Weil ich sag mal gerade was, wenn es jetzt auf diesen Bereich Holocaust Education und sowas geht, wird viel gemacht und ist curricular auch sowas von verankert. Und wenn ich mit KollegInnen spreche, ist das auch immer ein Themenbereich, wo man sagt, ja, da gucken wir natürlich drauf. Ja, ohne das zu sagen, wir machen jetzt immer nur, ich sag's jetzt mal salopp, wir machen immer nur Hitler, was man immer so erzählt. Was, das ist ja auch dieser Mythos, der da erzählt wird, was ja überhaupt nicht stimmt.
Ja.
Trotzdem bin ich auch schockiert, aber auch verwundert über diese Zahlen.
Mhm. Bist du mutig, so wie du es gerade gefordert hast? Und wenn ja, was bedeutet das?
Dass ich viel mehr auf Exemplarität setze. Also ich mache viel mehr Beispielhaftes. Ein Beispiel ist, weil ich das für wichtig halte, ist, sind wir beim Kolonialismus, ist, dass ich wirklich mir Zeit nehme, den Völkermord in Hereronama in seinen Strukturen, in seiner Genese und auch in der Aufarbeitung wirklich mit vielen Stunden zu thematisieren. Das kostet mich an anderen Stellen viel, viel Zeit, das weiß ich. Kann dann vielleicht in diesem Themenbereich, das ist ja dieser ganz große Themenbereich Imperialismus im 19. Jahrhundert, so ein Thema, also ich zeige gerade, wie riesig das einfach ist. Und das kann ich meiner Meinung nach so gar nicht zufriedenstellend abdecken und habe mir dann dieses Beispiel herausgesucht, weil ich es eben gerade geschichtskulturell, erinnerungskulturell hochrelevant halte, gesellschaftlich hochrelevant finde und mache das sehr ausführlich mit den SchülerInnen.
Lass uns mal ganz kurz das inhaltlich beschreiben, denn ich glaube tatsächlich, dass der deutsche Völkermord an den Herero in Afrika unterbelichtet ist und dass vielleicht der eine oder andere, der die Folge hört und nicht Geschichtslehrerin oder Geschichtslehrer ist, jetzt gar nicht genau weiß, worum es geht. Also vielleicht nur ein ganz kurzes Blitzlicht.
Ja, letztendlich geht es darum, um eine deutsche Kolonie, das heutige Namibia unter anderem ist das Gebiet davon, wo es dann ja zu Aufständen der indigenen Bevölkerung, also eben die Hereronama, sind 2 der großen Stämme, da gibt es noch andere Stämme, aber darauf fokussiert man sich in der Diskussion immer. Und diese Aufschläge wurden blutig niedergeschlagen und es ging halt so weit, dass es dann Verfolgung gab durch die Wüste. Man hat die Menschen dort wirklich elendig verrecken lassen, das ist quellenmäßig belegt. Und das, ja, führt letztendlich zu, dass man da wirklich nahezu ganze Volksgruppen vernichtet hat.
Wir sprechen über 20.000, ne?
Wissentlich, ja. Mhm. Es gab dann noch einen sogenannten Erschießungsbefehl von dem damaligen Kommandanten Lothar von Trotha, hieß er, der gesagt hat, der seine Truppen angewiesen hat, bitte, wenn die fliehen in der Wüste und zurückkommen, dann Feuer frei. Jetzt salopp gesagt, ich finde das ein ganz schlimmes Thema. So ist der historische Kontext. Und was da jetzt interessant dran ist, die gesellschaftliche Auseinandersetzung damit. Mhm. Also diese Perspektive auf Kolonialismus und dass irgendwie das Deutsche Reich oder die BRD da irgendeine Verantwortung für hat, keine Schuld, finde ich auch mal wichtig, das zu differenzieren, aber eine Verantwortung hat als Rechtsnachfolger, hat man sich lange rumgedrückt. Ja, und deswegen finde ich, ist das so ein aktuelles Thema, und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Bundesregierung überhaupt irgendwie anerkannt hat, dass das ein Völkermord gewesen ist, weil, und hier wird es dann wieder interessant, dass ja politische Implikationen hat letztendlich aus Anerkennung folgt natürlich sowas wie Wiedergutmachungsleistungen. Mhm. Dann geht es auch darum, wie gehen wir mit anderen Völkermorden um, und müssen wir das auch anerkennen oder müssen wir da kritisch? Also da hängt da ganz, ganz, ganz viel dran. Und diese Diskussion war vor allem so in den Nuller- und Zehner Jahren, ist die sehr, sehr virulent geführt worden. Und man konnte sich schlussendlich dazu bewegen, das eben anzuerkennen. Das ist aber auch jetzt erst ein paar Jahre her, dass die Bundesregierung gesagt hat, das ist ein Völkermord gewesen.
Und die Zahlungen stehen immer noch aus, soweit bekannt ist, ja?
Wir haben bisher nur dieses Bekenntnis, aber mehr ist da noch nicht, mehr ist da noch nicht passiert. Ja. Und ich hoffe, dass ein bisschen deutlich wird, warum ich dieses Beispiel rausgesucht habe, weil es auf der einen Seite dieses, wenn wir wieder bei der Strukturgeschichte sind, dieses Phänomen, Anführungszeichen, des Kolonialismus sehr stark beschreibt, gleichzeitig die Rolle von dem Deutschen Reich und dem Deutschen Kaiserreich zu der Zeit beschreibt und ich damit irgendwie greifen kann. Und gleichzeitig habe ich aber eine erinnerungskulturelle Debatte, die hochrelevant ist, die auch dann natürlich hochgradig politisch ist. Und ich finde, so mit diesem Blickwinkel, mit diesen verschiedenen Facetten, das gut ausgewählt, dann kann man exemplarisch arbeiten und ein tieferes Verständnis bei den SchülerInnen erreichen, Kompetenzen fördern, dass ich mir nämlich auch dann in diesem Bereich Statistiken anschaue und so weiter und so fort, Quellen mal anschaue, Historiker, Urteile, das Ganze, was da so zugehört, natürlich dann didaktisiert. Und ich erhoffe mir davon, dass ich da vielleicht was ein bisschen Nachhaltigkeit reinkriege. Weil interessant ist auch, dass die SchülerInnen, egal Sek 1 oder auch Sek 2, häufig kommen und sagen, habe ich noch gar nicht von gehört, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, dass da irgendwas war und dass da irgendwie dass Deutschland da auch mal eine Rolle gespielt hat und sowas alles. Und ich glaube, damit ist viel gewonnen. Und wenn wir jetzt wieder so einen Bogen schlagen zu dieser Bandbreite, die wir abdecken müssen, curricular, glaube ich, ist das ein guter Ansatz, den man sicherlich nicht in allen Bereichen so wählen kann. Der führt aber dazu, dass ich mir Sachen genauer anschauen kann. Und ich glaube, das ist relevanter, als wenn ich alles nur mal mit dem Schlaglicht anteaser sozusagen.
Ich habe gerade noch an zwei Dinge gedacht. Das eine ist, die Relevanz zeigt sich ja zum Beispiel auch in den Debatten um Straßenumbenennung und Kontextuierung, weil so Lothar von Trotha Straßen gibt es ja immer noch en masse. Und da wird ja dann, also ein fehlendes Geschichtsbewusstsein führt dann eben zu diesem sehr reduzierten Argument, ach Mensch, müssen wir jetzt alles verbieten und das ist doch Cancel Culture und so weiter und so fort. Einfach weil man es nicht weiß. Das andere ist, und das wird jetzt wahrscheinlich sehr weit führen, aber ich will es wenigstens mal angesprochen haben, ist ja die Perspektive, wenn man sich die Aufteilung des afrikanischen Kontinents nach der Berlin-Konferenz 1883 anguckt, dann fällt jedem Schüler und jeder Schülerin zum ersten Mal bewusst auf komisch. Das sind aber sehr gerade gezogene Grenzen. Du hast gerade Namibia angesprochen. Wir sprechen ja in vielen Teilen, die von den Europäern einfach in ein Land benannt werden, von Gebieten, wo teilweise hunderte verschiedene Volksgruppen mit unterschiedlichster Sprache gelebt haben. Und letzten Endes zeigt sich dadurch ja auch, dass diese Konflikthaftigkeit auch darin mündet, dass die Regierungsformen dort in einer Form immer wieder zerbrochen sind, die, ja, sagen wir mal, Europa auch eine Verantwortung dafür gibt, dass es Migration in der Form gibt, wie wir sie heute haben.
Riesiger Umschlag, aber ich sag mal, kann ich mich so anschließen, ja. Das, was du sagst mit den Grenzziehungen, ist übrigens so ein richtig guter Einstieg. Ja. Auch klassisch, aber dann haben wir nämlich genau das auch wieder, was fürs Lernen wichtig ist, gerade fürs historische Lernen. Ich habe ein Erkenntnisinteresse bei den SchülerInnen irgendwie geweckt. Und dann ist auch die Frage vollkommen undidaktisch, die da im Raum steht, warum ist das denn so? So, ja. Eine ganz klassische Warum-Frage, die SchülerInnen, weil wenn man sie drauf stößt, guckt euch das doch mal an. Ja, stimmt. Das Bewusste einmal sehen. Und dann haben wir auf jeden Fall auch schon mal etwas, was wir erforschen können, in Anführungszeichen. Warum ist das denn so? Das finde ich immer ganz sympathisch, davon auszugehen, weil dann habe ich die gleich ganz anders motiviert, sich dann mit der Thematik auseinanderzusetzen, was auch bei anderen Themen so ist. Beispiel, das ist ein ganz anderer Themenbereich, wenn man so Geschichtsmythen mal aufgreift, also meinetwegen, die Erde war im Mittelalter, haben die alle geglaubt, sie sei flach. Ja. ja, schwierig, ist so überhaupt nicht haltbar, wenn man irgendwann darauf kommt, ne, das ist irgendwie so ein Märchen aus dem 19. Jahrhundert. Und dann aber, wenn man diese Frage aufwirft, weil das kennen die alle, die haben alle dieses dunkle Mittelalter vor Augen, und das dann mal vielleicht mit dem Reichsapfel oder sowas, ne, eine Karl der Große Darstellung oder ähnliches, und dann, hä, ja, habe ich irgendeine Dissonanz bei den Schülern erzeugt, womit ich die da mitnehmen kann. Und das finde ich halt so hochrelevant, und das ist für mich auch zeitgemäßer Geschichtsunterricht, dass es nämlich Geschichte für sie zum Thema wird. Weil da etwas ist, was irgendwie nicht passt, was irgendwie komisch ist, aber uns ja irgendwie umgibt.
Als du das gerade gesagt hast, muss ich an ein Buch von Roger Willemsen denken, den ich sehr vermisse als kritischen Intellektuellen im medialen Diskurs, die Weltgeschichte der Lüge. Da waren nämlich viele Sachen bei, wo man tatsächlich dann auch selber so ein bisschen ertappt war und denkt, ja, stimmt. Weil oftmals bleibt ja von der Geschichte nur so ein kleiner Teil hängen. Und also wirklich für alle, die sich für solche Mythen interessieren und deren Auflegung, hier eine große Empfehlung. Mir fällt halt immer wieder auf, dass ich mich ja auf Gäste vorbereite, auf dich auch vorbereite, und ich habe eigentlich viel mehr Fragen zu auch der Frage nach Digitalem und so weiter da stehen. Aber letzten Endes sagst du damit ja auch, dass die Frage des Wie auch in Bezug auf das Digitale ja durchaus eine Rolle spielen kann, wichtiger aber die Relevanz ist. Und Relevanz lässt sich durch Digitalität erzeugen, also nicht durch ein iPad, sondern durch eben diesen Raum, über den wir auch schon ganz am Anfang gesprochen haben, aber hat jetzt nicht zwangsläufig mit, ich sag jetzt mal, Geräten oder so zu tun, ne?
Ja, sehe ich auch so. Ich gebe dir recht und möchte das auch wirklich mit aller Vehemenz sagen, dass digitaler Unterricht ist nicht, wenn ich ein iPad da liegen habe. Ist es nicht. Überhaupt nicht. Dazu zählen, ich sag mal, Themen, die ich aufgreife, dass ich mich mit gewissen Medien auseinandersetze und sie nicht nur benutze, sondern idealerweise verstehe und vielleicht auch kritisiere. Aber auch Arbeitsformen beispielsweise zählen da auch zu. Also wenn ich so im Bereich Kollaboration denke. Mhm. Ja, also dass wir gleichzeitig aus verschiedenen Perspektiven mit Hilfe eines digitalen Tools zu einem Ergebnis kommen.
Aber sag mir mal ein Beispiel davon, wie Kollaboration dann im Geschichtsunterricht mit Hilfe von einem digitalen Tool aussehen kann.
Ganz simpel, wenn man vollkommen egal, welche Plattform man benutzt, ein Dokument aufmacht, ja, an dem alle arbeiten können, irgendein Shared Document, ein Google Doc oder ähnliches.
Gut, ja. Achtung für alle, die Schnappatmung kriegen, ja, und Google Doc hören. Es gibt auch das Zumpad oder, ja, Board.net.
Gibt's auch.
Kann man auch.
Oder es gibt auch Taskcard zum Beispiel, das wäre auch sauber. Das andere kann man verwenden, wenn man keine persönlichen Daten. Anderes Thema, ist mir total bewusst.
Ja.
Aber es gibt viele Tools. Taskcard wäre eins, was ich sehr gerne nutze, wo sie eben auch zusammen drin arbeiten können an einer Fragestellung. Häufig in einer Arbeitsgruppe, die haben verschiedene Themenaspekte und können dort eben ihre Ergebnisse produzieren. Und dann muss ich gar nicht mehr über das klassische Tafelbild gehen, sondern kann dann mit den Ergebnissen von den SchülerInnen, die ich auf dem Beamer zeige, gleichzeitig können alle verfolgen, wie das entsteht. Mhm. Auch sehr sympathisch, sowohl für mich als Lehrperson, aber eben auch von den anderen, dass man sehen kann, okay, da tut sich was, da wird das und das gemacht. Es entwickelt sich, man sieht diesen Prozess so ein Stück weit mehr zumindest und kann dann eben von den SchülerInnen-Ergebnissen arbeiten. Und das ist für mich ein Aspekt von Kollaboration, wie ich ihn ganz einfach letztendlich mit Pads ist es noch einfacher, umsetzen kann und dort dann Ergebnisse und Diskussionsgrundlage produzieren kann. Und das geht im Geschichtsunterricht mega gut.
Ich bin gerade am Lächeln, weil das, was jetzt, wenn das der ein oder andere noch nicht gehört hat, das hat tiefgreifende Implikationen in das, was man als Unterricht kennenlernt. Also ich gebe ein Beispiel. Wenn der Unterricht darauf angelegt ist, dass am Ende ein Tafelbild rauskommt, dann kann ich eigentlich nur die Fragen stellen, deren Antwort dann hinterher auf dem Tafelbild landet. Kollaboration in der Form, wie du sie gesagt hast, wenn man bei der Prozesserstellung dabei ist, heißt erstens, man macht gar kein Tafelbild mehr, weil genau das wäre ja dann das Tafelbild. Also das wäre ja dann völlig Quatsch, wenn jetzt alle das, was dort steht, nochmal abschreiben. Und gleichzeitig hat man aber die Möglichkeit, beim Schreibprozess selber auch schon Feedback zu geben, also oder darüber zu diskutieren. Also hier steht Folgendes. In so einem Pad wie beim Zumpad zum Beispiel kann man sich Namen geben und hätte zum Beispiel eine bestimmte Farbe. Das heißt, derjenige, der es hier in Gelb geschrieben hat, wenn man es anonym macht, kannst du nochmal diesen Begriff nachforschen und so. Also das ist eine ganz andere Form der Arbeit, als man so kennt, wie dieses Tischtennisspiel zwischen Schüler und Lehrer. Ne?
Ja, ganz genau. Und das hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Ja, also man geht wirklich weg von diesem klassischen Tafelbild, wie wir das vielleicht aus der eigenen Schulzeit noch kennen, ohne das verteufeln zu wollen. Ein gutes Tafelbild hat auch nach wie vor noch seinen Platz, um Strukturen und sowas zu zeigen, dass man das machen kann. Finde ich auch in Ordnung. Aber der Charme ist halt eben, dass ich, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen mehr zumindest den Prozess begleiten kann. Finde ich wichtig, da müssen wir auch viel mehr hinkommen. Im Unterricht generell, nicht nur im Geschichtsunterricht. Gleichzeitig mit Ergebnissen von den Kids arbeiten kann. Und das finde ich sehr, sehr schön eigentlich. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die wirklich eingesetzt hat. Und ich habe irgendwann auch mal gesagt, Mensch, das ist, wie ich unterrichte und wie ich Unterricht wahrnehme, das hat schon gar nichts mehr damit zu tun, wie ich Unterricht hatte. Und das ist jetzt noch nicht so super lange her. Ich habe Abi 2008 gemacht. Das ist natürlich ein bisschen her, aber noch nicht ewig. Und ich finde, da hat sich schon viel getan. Also es soll jetzt auch nicht so klingen, ich mache auch Unterricht mit Schulbuch. Ganz klassisch. Ja, auch das, wenn da ein guter Text drin ist, eine gute Quelle, die gut aufbereitet ist, vielleicht passen idealerweise auch noch die Arbeitsaufträge dazu, dann kann man wunderbar auch ganz klassische Schulbucharbeit machen.
Gibt es denn eine Applikation oder ein Angebot im Digitalen, wo du sagst, das ist sinnvoll? Ich sage jetzt auch Angebot, weil ich zum Beispiel mich daran erinnere, dass auf Instagram mal das Leben von Anne Frank so parallel zu den Daten der Jetztzeit nachgezeichnet wurde. Das gab auch eine Debatte darüber und so weiter. Aber ich dachte damals, naja, ist sozusagen als Ansatzpunkt interessant, um da so in den Diskurs zu gehen. Gibt es da Angebote oder vielleicht sogar Applikationen? Oder sagst du, naja, eigentlich, außer natürlich deine Seite, Herr Meier macht Geschichte, die wir ja schon erwähnt haben?
Einmal, um dieses Anne-Frank-Beispiel aufzugreifen, kurz. Da gibt es viel zu kritisieren. Und das ist auch schwierig, aber trotzdem kann ich es ja anwenden, weil ich ja damit wieder Diskurs üben kann.
Ja, ja.
Ne, so.
Ja.
Ansonsten, es gibt durchaus Angebote, die man nutzen kann. Also ich bin sehr beeindruckt von, es gibt so WDR VR History Apps zum Beispiel, wo ich mir ZeitzeugInnen quasi ins Zimmer holen kann, ins Klassenzimmer. Das ist ein sehr gutes Angebot, wie ich finde, weil es auch gut aufbereitet ist. Aber auch traditionellere Tools wie alles, was mit ZeitzeugInnen zu tun hat. Also es gibt eine Zeitzeugenplattform online, wo ich mich mit Gesprächen, also mit Interviews mit ZeitzeugInnen beschäftigen kann, als ein Beispiel. Ganz wunderbare Möglichkeit, um eben diese Perspektive, wir haben gerade über Perspektiven gesprochen, mal zur Sprache zu bekommen, wo ich vielleicht sonst nicht rankommen würde. Das wäre so ein Bereich, der mir direkt einfallen würde, den ich auch selber gerne nutze. Ansonsten, ich bin jetzt, glaube ich, auch weit ab davon, alle möglichen Anwendungen irgendwie zu kennen. Bin mir aber sicher, dass da viele noch draußen sind, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm habe. Und ich bin der Meinung, da sind wir die Profis. Man muss sich das anschauen und dann beurteile ich das und sage, dann ist das was für meinen Unterricht auch. Es kann ja auch gut sein und ich sage aber, es ist nichts für meinen Unterricht. Oder halt eben nicht.
Heute sprach ich mit Lars Steffenmeier, der als Herr Meier macht Geschichte auch im Netz bekannt ist. Aber auch Lehrer für Geschichte und Gesellschaftslehre an einer Gesamtschule im Rheinland.
Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten.
Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert. Aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot.
Archivradio Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden.
Bis fast in die Gegenwart.
Die Sitzung des US-Kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind.
Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann.
Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
Den ARD-Podcast Archivradio – Geschichte im Original gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und im Internet unter archivradio.de stehen die gesammelten Aufnahmen auch thematisch und chronologisch sortiert.
Archivradio.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.